Ja, ich habe gestern gar nicht gemerkt, dass ihr nämlich auch noch ein Anspiel hier vorbereitet habt. Finde ich ganz riesig, dass ihr jetzt schon wieder dabei seid, mitmacht. Großartig. Und das war genau richtig. Eigentlich kann ich mir jetzt die erste Hälfte meiner Predigt sparen, weil ihr das alles schon da reingepackt habt. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Würden wir ja gerne. Wahrscheinlich kennen einige von Ihnen diesen schönen Walt Disney-Film mit dem Dschungelbuch, wo dieses Lied raus ist. Ich habe mich als Jugendlicher und so immer gern mit dem Baloo identifiziert. Das war so, hat so zu mir gepasst, fand ich. Und auch diese Lebenseinstellung wäre so mein Wunsch, eigentlich so durchs Leben zu kommen. Da gibt es ja noch den anderen, den Bagheera, der hat mehr Pflichtbewusstsein. Das war dann eher mein großer Bruder oder so. Aber für mich war es immer dieser Baloo. Einfach so leben können, da das nehmen, was da ist, die Bananen, die Ameisen, der Honig, sich keine Sorgen machen, so in den Tag hineinleben und völlig egal, was die anderen über mich denken, völlig egal, was der Bagheera denkt oder so, ich lebe einfach so vor mich hin und genieße das Leben. Würden wir wahrscheinlich oder viele von uns alle gern tun, aber das geht nicht. Das geht nicht wegen anderer Menschen, die uns immer wieder daran erinnern, was wir zu tun haben und die uns da nicht in Ruhe lassen. Aber es geht auch nicht, weil wir uns eigentlich nach Anerkennung sehnen. Weil alle Menschen das ganz arg als Lebensziel haben oder die meisten Menschen, ich brauche Anerkennung, ich brauche Bestätigung. So leben, das ist auch die Botschaft dieses Disney-Filmes, so leben können nur die Tiere. Die können mit dem zufrieden sein, was sie zum Fressen finden. Aber schon bei Bagheera wird es schwierig und bei Mowgli, dem Menschenjungen, ganz unmöglich. Der muss raus aus dem Dschungel, viel zu gefährlich, der kann so nicht leben. Wir Menschen, wir müssen arbeiten, wir brauchen Zivilisation, wir brauchen etwas anderes, wir können uns das nicht leisten. Interessant ist, dass Jesus gerade im Blick auf Tiere dieses Gleichnis nimmt, dass wir Menschen uns nicht sorgen sollen. Sorgt euch nicht um das, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt. Seht, er sagt es nicht den Baloo, sondern er sagt die Spatzen, die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott ernährt sie doch. Das ist sozusagen Leben auf Geschenkbasis. Ich nehme einfach alles, was da ist, lass mir es schenken, nimm mir es einfach, mach mir gar keine Gedanken, wo es herkommt und lebe einfach davon. Aber das ist das Interessante, dass wir Menschen das nicht können. Leben auf Geschenkbasis. Wir sehen uns nach Anerkennung. Ich habe drei kurze Gedanken, ersehnte Gnade und Anerkennung. Und das ist in dem Anspiel ja auch deutlich, was wir nicht alles machen, um Anerkennung zu bekommen. Also vieles, was wir als Eltern machen, ist ja auch, weil wir gute Eltern sein wollen. Vieles, was wir als Ehemann machen, ist ja auch, damit die Frauen mit uns zufrieden sind oder vielleicht uns gelegentlich loben. Oder zumindest nicht dauernd sich beklagen, weil wir so lausig schlechte Ehemänner sind. Vieles, was wir im Beruf machen, machen wir eben auch, um da Anerkennung zu finden vom Chef, von den Kollegen. Respekt und Achtung. Und auch das Gehalt für Männer, glaube ich, oder zumindest für mich ist das Gehalt auch sozusagen jeden Monat 10.000 Punkte für Anerkennung, aber so viel verdiene ich nicht. Aber sozusagen jeder Euro ein Schlag auf den Rücken sagt, jawohl, das hast du gut gemacht. Das steckt da mit drin. Kinder sehnen sich unwahrscheinlich nach Anerkennung. Ich habe, vor 3 Jahren ist jetzt, glaube ich, den Bodyguard kennengelernt, Michael Stahl, der früher Bodyguard war und jetzt so Kampfsportabend macht mit Kindern aus sozialen, schwierigen Verhältnissen. Und er sagt, was er da gelernt hat, ist das eine, was Kinder brauchen, ist Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung. Und wenn sie das nicht bekommen, dann wird es schief in ihrem Leben. Und das ist leider oft das, was wir selber anderen zu wenig geben. Wurde mir klar, dass ich da auch als Vater so eine Schwäche hatte und das vielleicht zu wenig gezeigt habe. Aber wir selber, wir sehnen uns nach Anerkennung. Es gibt ein Buch von einem Herrn Sigelkopf, der leitet die Arche in Hamburg. Das ist so eine Einrichtung, wo Teenager mit Problemen sozusagen den Tag über verbringen können. Manche können dort auch wohnen. Und das Buch heißt Deutschlands sexuelle Tragödie. Der beschreibt dort und sagt, die ganz, ganz viele Jugendlichen, vor allem Mädchen, die tauschen Sex gegen Anerkennung. Da hat Sexualität gar nichts mehr mit Liebe zu tun, sondern Sexualität ist sozusagen das, was ich tue, damit ich vom anderen Anerkennung bekomme und Liebe. Und da lassen sie sich völlig ausnutzen und geben sich völlig hin. Sehnsucht nach Anerkennung. Und es steckt in uns allen drin, dass wir das einfach gesagt kriegen. Du bist gut so. Du bist klasse. Und deswegen tun wir viel damit, dafür, dass wir das tun, dass wir das bekommen. Ich sage es Ihnen ehrlich, dass mein Vater das kritisch gesehen hat, dass ich Pfarrer werden wollte, war mir nicht weiter schlimm. Das Dilemma war, dass er dann gestorben ist, als ich gerade mit dem Vikariat fertig war. Und dass ich dann lange Jahre eigentlich gewünscht hätte, ich könnte es Ihnen zeigen, dass ich ein guter Pfarrer bin. Und dass er sozusagen sagt, jawohl, es war richtig. Das hat mir jahrelang gefehlt. Ich habe es erst gar nicht gemerkt und dann ist mir irgendwann mal deutlich geworden, dass ich vieles auch gemacht habe, um irgendwie noch im Nachhinein dann Anerkennung zu kriegen. Und wenn Sie mal in Ihr Leben so schauen, was tun Sie nicht alles, damit Sie diese Anerkennung finden? Auch unsere Fassade, die wir aufrechterhalten. Wenn meine Frau gesehen hätte, dass ich heute mit diesen Turnschuhen hierher komme, hätte sie gesagt, so kannst du nicht da vorne nachstehen. Ist ja unmöglich, was denken denn die Leute? Ich habe es deswegen absichtlich gemacht, um das zu zeigen, was normalerweise tut man das. Ich ziehe mich normalerweise dreimal am Tag um, weil ich nicht mit dem Anzug zu den Schülern will und nicht in der Jeanshose im Haus, wo gerade jemand gestorben ist. Gar nicht unbedingt, weil ich das so will, sondern einfach, weil ich denke, das kann ich ja nicht machen, was denken die? Brauche ich gar nicht weitermachen, diese Sehnsucht nach Anerkennung. Und das Dilemma ist dann, wenn wir es nichts mehr tun können dafür. Solange wir noch irgendwas tun können, solange wir irgendwas leisten, irgendwas bringen können, solange wir es den Leuten noch beweisen können, dann geht es ja noch. Aber gestern zum Beispiel, Marc König, Finalspiel, Verlängerung vorbei, unentschieden, 9 Meter schießen. Und es ist der dritte 9 Meter und die zwei anderen waren drin und von den Gegnern, die waren nicht drin. Und es war klar, wenn er den einbringt, dann haben wir den Pokal. Wir haben ihn eigentlich gefeiert, riesig, als unseren Siegschützen. Aber was wäre, wenn er daneben geschossen hätte? Oder was wäre, wenn sie jetzt nicht den ersten Platz gemacht hätten? Dann wären die Stimmung lang nicht so gut. Was ist, wenn ich nicht mehr die Leistung bringe, die ich brauche im Beruf, im Job, damit ich Anerkennung finde? Was ist, wenn ich trotz aller Bemühungen meiner Frau nie recht machen kann oder umgekehrt? Was ist, wenn die Frau nach 3 Kindern doch ein bisschen molliger ist und nicht mehr so sexy aussieht? Und was ist dann mit der Anerkennung von anderen? Was ist, wenn ich selber nicht zu mir stehen kann? Ich glaube, das ist manchmal noch schlimmer wie die Anerkennung von anderen. Dass ich selber mich nicht anerkennen kann. Dass ich selber nicht zufrieden bin, wie ich aussehe. Wie ich wirke. Ich muss gestehen, immer wenn ich mich predigen höre auf dem Stick, da bin ich entsetzt darüber, wie sich das anhört. Mache ich schon gar nicht mehr, völlig katastrophal, kann ich nicht. Es geht jedem so, wenn er sich selber hört. Aber das Innere, das ist ja auch noch da, dass wir selber uns dermaßen unter Druck setzen, um vor uns selber gerade stehen zu können. Und was ist, wenn ich da einfach nicht mit mir zufrieden bin? Wenn ich nicht sagen kann, Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast, wenn ich sagen muss, warum bin ich so blöd gemacht? In der Religion geht es genauso. Und da kommt dieses Bild. Unter den Menschen insgesamt gilt dieser Satz, do ut des, lateinisch, ich gebe, damit du gibst. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Und das gilt auch so in der Religion. Und uns Menschen, ich gebe dir Anerkennung, du gibst mir Anerkennung. Ich bin für dich da, ich trage den Müll runter, ich kriege dafür ein Lob. Und keiner hält das aus, wenn er ständig in eine Beziehung Liebe und irgendwas investiert und nicht zurückkommt. Wir erwarten doch bei allem, was wir investieren in andere Menschen, in Beziehungen, dass wir wieder was zurückbekommen. Wer hält denn das durch, jahrelang eine Frau zu lieben, wenn er nicht spürt, dass da irgendwo Liebe zurückkommt und Anerkennung? Selbst bei unseren Kindern ist es so, dass wir erwarten, dass sie vielleicht erst ein bisschen später, aber irgendwann doch mal sagen, jawohl, ihr habt es gut gemacht. Dass sie doch ihr Verhalten dann dementsprechend so einrichten, dass es uns passt. Alles, was wir geben, geben wir dann auch wiederum in der Erwartung, dass da wieder was zurückkommt. Auch bei Geschenken, auch bei Einladungen. Und auch bei Gott. Ich gebe, damit er mir gibt. Und das macht ja die ganze Sache noch schwieriger. Auch bei Gott kriege ich nur was, wenn ich zuvor was gebe. Wenn ich anständig bin. Wenn ich mich einordne. In allen Religionen ist das so, dass es im Grunde genommen in der Religion, im Glauben, das geht, was ich selber zunächst mal Gott gebe an Opfer. Ob das jetzt Tiere sind, die ich opfere, oder Zeit oder Geld. Aber ich opfere Gott etwas, damit er gnädig ist, damit er mir was Gutes tut, damit er mich beschützt, damit mein Leben irgendwie besser wird. Sehnsucht nach Anerkennung. Ernst Hemingway, der berühmte Schriftsteller, der sich dann selber ganz verzweifelt das Leben genommen hat, der hatte eigentlich sehr fromme Eltern, christliche Eltern. Aber die waren sehr streng. Und seine Mutter hat ihm einmal, so erzählt er, einen Brief geschrieben und hat gesagt, weißt du, das ist so, jedes Kind bekommt bei der Geburt einen Riesenkredit bei der Bank. Eine ganz große Summe. Und da kann man jeden Tag abheben. Aber dann muss man in seinem Leben auch dafür sorgen, dass das wieder zurückfließt. Dass man das auch wieder einbezahlt. Und so ein Taugenichts, ein Tagedieb, wie du einer bist, der kriegt da nie wieder was drauf. Und viele Menschen denken, das ist bei Gott auch so, bei Jesus. Bei Christen wissen wir, dass die Rettung aus Gnade, das haben wir schon so oft gehört, Jesus ist für uns gestorben und er liebt uns. Aber ganz viele Christen denken, das ist großartig, ich bekomme einen Kredit, ich bekomme eine zweite Chance, aber dann muss ich mich auch am Riemen reißen. Ich muss nicht vorher was geben bei Jesus, aber hintendrein erwartet er schon was. Und bei ganz vielen Christen, und bei mir war das auch so und ist immer wieder so, schleicht sich das ein, dass man denkt, ich muss das irgendwie wieder abarbeiten. Durch Mitarbeiten der Gemeinde, durch Engagement, durch Predigt als Pfarrer, durch Beten, durch sich Zeit nehmen für Gott, durch Bibel lesen. Ich habe zeitweise in meinem Leben wirklich so gedacht, wenn was schiefgegangen ist, irgendwie tagsüber, habe ich gedacht, Hake, jetzt hast du davon, weil du heute Morgen keine stille Zeit gemacht hast und nicht mit Gott gebetet hast. Und das habe ich irgendwie Gnade genannt. Aber das war es nicht. Es fällt uns Menschen schwer, ganz auf Geschenkbasis zu leben. Wir wollen sozusagen immer Gott dann wieder was zurückgeben. Oder Gott was geben, oder wir nehmen das, was er uns schenkt, dann als Anerkennung für das, weil wir so gut sind. Aber das ist das Großartige. Es gibt diese geschenkte Anerkennung. Ich sage immer Anerkennung und Gnade, weil das gehört ein bisschen zusammen. Gnade, das ist Anerkennung ohne Verdienst, ohne dass ich was dafür tun kann, ohne dass ich es verdient habe. Das ist nur einer Satz von vielen, von Paulus, der ja ganz viel über die Gnade geschrieben hat. Aber ich fand es schön, weil es so zusammengehört, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und er schreibt auch am Ende des Korintherbriefs, des zweiten Korintherbriefs, und in dem Brief hat er ja ganz viel rumgemotzt an den Korinthern. Also so kritische Sätze durfte man hier gar nicht sagen, wie er da den Korinthern da an den Latz geworfen hat, was die alles falsch gemacht haben, und dort ging es auch drunter und drüber. Also das war wirklich keine Vorzeigegemeinde. Aber trotz all diesen Punkten, wo er unglücklich war und unzufrieden, mit denen schreibt er das am Schluss. Und er schreibt nur noch so ein Sätzchen, ein Wörtchen dazu, das heißt im Übrigen. Das heißt, jetzt vergesst alles, was ich bisher gesagt habe. Und jetzt kommt der wichtigste Satz im ganzen Brief, nämlich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Verdient habt ihr es nicht. Ihr seid eine lausige Gemeinde. Ihr seid lausige Christen. Weil ich sehe mir überhaupt nichts, dass sich euer Leben verändert hat und verbessert hat durch den Glauben. Ganz im Gegenteil, man hat den Eindruck, ihr treibt es noch schlimmer. In Korinth gab es Christen, die sind demonstrativ in den ins Bordell gegangen, praktisch in den Aphrodite-Tempel und solche Dinge. Die haben die Arbeit verweigert, die haben gestohlen, gelogen, betrogen und alles Christen. Und dann sagt er ganz zum Schluss, Leute, okay, ich habe euch gesagt, was Sache ist, aber jetzt passt auf. Die Gnade unseres Herrn und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, das heißt die Anteilhabe am Heiligen Geist, das habt ihr. Das habt ihr auf jeden Fall. Anerkennung, Liebe ohne Gegenleistung. Gott kann es sich tatsächlich leisten, einen Menschen zu lieben und zu lieben und zu lieben, ohne dass von dem auch nur eine Reaktion der Gegenliebe kommt. Das hält Gott durch. Wir nicht lange, aber Gott. Jesus hält das durch, dass er uns vergibt und am nächsten Tag das Gleiche wieder vergibt und am Tag später das Gleiche wieder vergibt. Und dass das nichts an seiner Liebe zu uns ändert. Ganz im Gegenteil. Wenn Jesus mir heute meine Schuld vergibt, dann weiß er jetzt schon, was ich in den nächsten 10, 20 Jahren, solange ich noch lebe, alles noch an Murks baue. Das weiß er schon. Das weiß er, dass ich mich in manchen Punkten vielleicht gar nie ändern werde. Dass ich in manchen Dingen immer noch auf dem gleichen Stand bleibe, die nächsten 20 Jahre, ohne dass ich ein besserer Christ werde. Und trotzdem sagt er heute Ja. Und dieses Ja gilt. Das ist Gnade, das ist Anerkennung. Und das macht frei. Wenn ich nicht mehr unter dem Druck stehen muss, weder bei Menschen noch bei Gott, dass ich irgendjemand irgendwas beweisen muss, kann ich ganz anders leben. Und das ist das, warum wir das Thema so genommen haben, Evangelium leben. Viele haben das Evangelium irgendwie im Kopf. Und rein theoretisch hat man es schon oft gehört. Und viele versuchen das auch ernst zu nehmen, haben das erlebt, dass Jesus diese Liebe ausstrahlt und diese Gnade. Aber sie vergessen, dass das, wie tief das geht. Und das, dieses Bewusstsein, das zu lernen, das zu leben, sich klar zu machen, das verändert das Leben. Gottes Gnade ist tatsächlich ohne jeden Hintergedanken. Der denkt nicht, wenn ich dem Hirschmüller heute gnädig bin, dann ist er morgen vielleicht auch ein bisschen anständiger mit seiner Frau oder mit seinen Kindern. Denkt er nicht. Sondern er zeigt mir einfach heute meine Liebe, obwohl er weiß, dass ich immer noch ein schwieriger Mensch bin. Gottes Gnade, Gottes Liebe ist wirklich ohne Berechnung. So berechnen, dass er sagt, okay gut, wenn ich den jetzt reich mache, dann gibt er mir wenigstens der Zehnte wieder zurück von seinem Geld. Nein, so denkt Gott nicht. Oder manche denken, wenn sie irgendwie eine Bewahrung erlebt hatten, so einen Unfall oder so, sie müssen jetzt Gott dafür irgendwas Besonderes, eine Spende machen oder irgendwas. Nein, wartet Gott gar nicht drauf. Bei unseren Partnern in Russland, da kam sogar mal jemand von der Mafia und hat Geld gebracht, damit die dort für ihn beten. Hat er gedacht, er müsse Gott sozusagen ein bisschen Vorschuss geben oder dankbar für die krummen Geschäfte, die so gut gelaufen sind. Haben wir natürlich abgelehnt, aber so ticken wir. Und Gott schenkt uns seine Liebe ohne Gegengeschenk. Er erwartet nicht von mir, dass ich ihm drauf antworte. Er erwartet nicht von mir, dass wenn ich im Lotto gewinne, dass ich dann die Hälfte abgebe. Kann ich machen, klar, aber es ist nicht so, dass er das deshalb macht. Gott will uns wirklich ein Leben auf Geschenkbasis ermöglichen. Einfach alles geschenkt. Es gibt einen interessanten Satz, den ich gelesen habe. Gnade heißt, es gibt nichts, was wir tun könnten, damit uns Gott mehr liebt. Und Gnade heißt auch, es gibt nichts, was wir tun könnten, damit uns Gott weniger liebt. Es gibt ja manchmal so im Teenageralter so die Trotzphase, wo Kinder manchmal es drauf anlegen, dass die Eltern sie nicht mehr so gern haben. Geht bei Gott nicht. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Sie werden ihn nicht daran hindern, dass er sie liebt. Aber auch umgekehrt. Sie können als Christ versuchen, so viel wie möglich Gutes zu tun, er wird sie deshalb nicht mehr lieben, weil das gar nicht geht. Und wenn man das kapiert hat, dann wird man wirklich ein Stück weit frei. Frei von diesem Kampf, dass ich mir irgendwas verdienen muss. Aber frei davon, dass ich mir irgendwas selber beweisen muss. Paulus schreibt mal, was mich betrifft, so ist mir völlig gleichgültig, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ja, ich maße mir nicht einmal selbst ein Urteil über mich an. Das heißt, völlig wurscht, was ich über mich denke. Völlig wurscht, was ich darüber denke, was ich tue, wie ich wirke, wie ich ankomme, ob ich was wert bin oder nicht. Völlig wurscht. Entscheidend ist, dass Gott Ja sagt. Und dass dieses Ja gilt in die Ewigkeit hinein. Wir staunen manchmal über diese Geschichte bei der Kreuzigung, wo neben Jesus so ein Terrorist gekreuzigt wird. Also so ein Typ wie die IS, plus die jüdische Variante davon, die gab es damals. Und dem Jesus sozusagen am Kreuz sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie kann Jesus das sagen, fragen wir manchmal. Aber wenn Sie es wissen wollen, dann sagt er es Ihnen heute schon. Nicht, dass Sie heute mit ihm im Paradies sein werden, aber sondern, dass Sie mit ihm im Paradies sein werden. Und wenn Sie das annehmen, dann gilt das. Das sagt er heute, obwohl er weiß, was alles noch kommt. Dieser Terrorist am Kreuz, der hatte keine Gelegenheit, noch viel Mist zu bauen. Der hatte keine Gelegenheit, noch viel Menschen umzubringen. Da war es eigentlich relativ einfach zu sagen, okay, aber dass er das zu mir heute sagt, das ist viel schwieriger. Und trotzdem macht er es. Und doch ist es so, eigentlich müsste man sagen, okay, alle lassen sich drauf ein. Aber interessanterweise lassen sich nicht alle Menschen drauf ein. Und auch uns Christen fällt es manchmal schwer. Das ist ein Bild von einem Italiener, Paolo Veronese. Das hat er gemalt für eine Kirche, wo ein Tizian hing, ein Bild von Tizian mit dem Titel Abend, das letzte Abendmahl. Und dieser Veronese hat auf diesem Bild, man kann es so jetzt nicht so gut erkennen, auch problematische Menschen gemalt, also vorne so Zwergen, die auf dem Marktplatz so Gaukereien machen. Dann links sind deutsche Söldner, die waren der unbeliebtesten damals. Und auch zwielichte Leute, die, wenn man es näher sieht, sieht man das. Und hat das Bild genannt Abendmahl, das letzte Abendmahl. Und das Bild hing 3 Monate, dann kam die Inquisition und hat gesagt, das darf so nicht hängen bleiben, er muss es ändern. Diese problematischen Gestalten müssen weg. Beim Abendmahl waren nur die 12 Jünger da. Und es waren anständige Christen. Und dann gab es so ein bisschen hin und her und so. Und dann hat er wollte das Bild nicht ändern, dann hat er das Bild einfach umbenannt in das Gastmahl im Hause des Levi. Weil da gab es auch Gesindel und da war es dann kein Problem. Aber dass wir als Kirche, die von dieser Gnade Jesu, Gnade Gottes leben, dass wir nicht bereit sind, diese Gnade weiterzugeben, das ist der Skandal. Dass wir so oft sagen, obwohl wir selber von dieser Gnade leben, dass wir sagen, ja, die Gnade ist schon recht, aber also vorher musst du dich ändern. Vorher sollst du Schwänchens anständig anziehen. Und vorher sollst du Schwänchens zeigen, Reue oder dass du was Besseres machst oder dass du dein Leben änderst. Wenn du das glaubhaft irgendwie machen kannst, dann okay, dann, aber sonst nicht. Und man muss auch sagen, diese Gnade ist manchmal auch ungerecht. Sie kennen vielleicht die Geschichte, Jesus erzählt sie von den Arbeitern im Weinberg. Da nimmt ein Arbeiter, holt morgens Tagelöhner, schickt sie in seinen Weinberg, dort zu arbeiten. Und dann holt er mittags nochmal welche, die arbeiten auch. Und dann holt er ganz abends noch welche, die arbeiten das bloß nur eine Stunde. Und dann gibt er abends allen den gleichen Lohn, nämlich als ob sie den ganzen Tag gearbeitet hätten. Ja, das wird mir aber schön stinken, wenn ich den ganzen Tag geschuftet habe und kriege nicht mehr, als der bloß eine Stunde gearbeitet hat. Das ist das Dilemma. Und die meisten Christen, die meisten gläubigen Christen identifizieren sich immer mit denen, die schon von morgens gearbeitet haben und denken, eigentlich hätte ich mehr verdient. Aber das ist das Problem bei der Gnade, man kann sie nicht berechnen, es gibt kein Recht auf Gnade. Es ist wie bei Geschenken. Wenn jemand sein Geld verschenkt und schenkt dem einen mehr als mir, dann ist das eben so. Aber das fällt uns manchmal schwer. Gnade ist manchmal auch unpädagogisch. Bei der Erziehung ist doch klar, wir müssen ja die Kinder auch irgendwie zu was bringen. Die müssen ja auch Leistung bringen. Die müssen ja das Leben bewältigen. Und da kann man nicht einfach nur immer Liebe schenken und Gnade, sondern da muss man ja auch manchmal Ordnungen einhalten und Strafen und Grenzen zeigen. Und dann denken wir, Gott ist so unpädagogisch. Es kann sein, dass es unpädagogisch ist und es stimmt, in der Erziehung muss man auch Ordnung halten und Grenzen zeigen, aber das hebelt nicht die Gnade aus. Das hebelt nicht das aus, dass meine Kinder sind und wenn sie sich überhaupt nicht an meine Ordnungen halten. Und dass Gottes Kinder sind und wenn sie überhaupt nicht an Gottes Ordnungen halten. Und dass sie das bleiben. Manchmal halten wir das ungerecht für ungerecht. Zwei IS-Soldaten, die hier zwei Christen hinrichten. Und denen wir dann einfach vergeben, wenn die kommen und sagen, ja, Jesus, tut mir leid, vergib mir. Fällt uns schwer. Aber so ist es. Und deswegen ist Gnade gar nicht so einfach. Weil wenn ich für mich diese Gnade annehme und aus dieser Gnade lebe, dann muss ich bereit sein, das auch anderen zuzugestehen. Hier ist einer dieser Schalenbrunnen und das ist das, was Jesus in manchen Geschichten so erzählt. Wenn du die oberste Schale bist, und wenn du diese Liebe Gottes und diese Gnade in Anspruch nimmst, dann muss es irgendwann mal überfließen nach unten an die nächste Schale. Das ist nicht wieder eine Leistung. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn dann jemand sagt, ich muss jetzt aber gnädig sein oder ich muss jetzt aber den lieben. Sondern das passiert dann, aber das dürfen wir nicht hindern. Wenn wir die Gnade für uns in Anspruch nehmen, dann müssen wir es den anderen auch gewähren. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und so funktioniert es. Und so funktioniert es wirklich. Dieses Leben als Geschenk, dass man wirklich dann alles einfach als Geschenk nehmen kann. Aber dann auch wirklich alles. Wir haben manchmal so eine doppelte Buchführung, dass wir, es gibt beide Varianten, die einen Menschen, dass sie das Gute sozusagen immer von Gott her sehen und das Schlechte an sich. Also wenn ich gelobt werde für eine gute Predigt, dann sage ich inzwischen irgendwie meistens so, ja, ich danke Gott dafür und hat er mir geschenkt und so, ist klar. Neulich habe ich zum ersten Mal, glaube ich, als ich kritisiert wurde für eine Beerdigungspredigt, habe ich gesagt, es tut mir leid, anders hat es mir Gott nicht gegeben. Aber das gehört dann auch dazu. Manche machen es dann umgekehrt, die schieben alles Schlechte auf Gott und behalten das Gute für sich. Ist egal wie rum, aber es gehört beides zu Gott. Beides kommt von ihm. Das, was ich kann und das, was ich nicht kann. Und beides lässt mich in seiner Liebe leben. Und dann passiert es, dass das überschäumt, überströmt. Amen.